Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Hast du ein Intro?
Ja, ich habe tatsächlich ein richtig gutes. Tatsächlich ein richtig gutes. Hau raus. Bin gespannt, ob du das auch gut findest.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Der wiederauferstandene Podcast.
Mit Christoph Strasser.
Und Florian Kraschitzer.
Bei unserer täglichen oder wöchentlichen Suche nach einem originellen Intro hast du heute, Flo, gesagt, du hast ein geniales Intro, überragend, super lustig. Ich habe es nicht ganz verstanden.
Ich wollte gerade sagen, deine Reaktion hat mich jetzt komplett verunsichert. Aber
geht's um Ostern?
Wir haben ja über Ostern geredet und die Folge kommt in der Osterwoche raus oder in der Woche davor. So ja, genau. Firm bin ich dann nicht theologisch. Und dann sprechen wir mit einem Gast, den wir schon vermisst haben und uns schon Sorgen gemacht haben, aber vielleicht nicht mehr am Leben ist, und er ist aber noch am Leben. Deswegen ist das alles so super zusammengefallen und dann checkst du das nicht. Das ist natürlich sehr enttäuschend.
Jetzt, wo du mir es erklärst, das ist wirklich, wirklich super. Absolut gut.
Ja, aber wenn man es erklären muss, dann ist es vielleicht doch nicht so super.
Ja, vielleicht habe ich mich jetzt auch nur blöd gestellt, damit alle, die uns zuhören, auch verstehen, um was es geht.
Genau, so, sagen wir so, ja. Das halten wir dir zugute, dass es genauso
ist. Dass es bei Ostern irgendwie um Auferstehung geht, das wissen hoffentlich alle. Oder? Über das müssen wir jetzt nicht reden. Ob wir jetzt in der Osterwoche also veröffentlichen oder nicht, oder wann Ostern genau ist, das ist eine andere Geschichte.
40 Tage nach Fasching.
Richtig.
Also 40 Tage nach Aschermittwoch. Lassen wir uns nicht ein, wir haben vorher oft festgestellt, dass wir beide theologisch nicht so firm sind, um das jetzt da auszuführen. Aber es ist jetzt ein weiterer Versuch mit Videopodcast, und ich muss da was sagen, wir haben vor kurzem unsere Live-Termine fixiert, und ich habe dann die Tage drauf, habe ich irgendwann einmal so einen ganz weirden Traum gehabt, und zwar habe ich geträumt, dass wir einen Live-Podcast haben. Und ich habe kein Hemd gehabt. Und ich bin dann da im Backstage-Bereich gestanden, in einem normalen Faden-T-Shirt. Und ich scheiße, ich hab kein Hemd. Und ich habe jetzt nur zwei Hemden mit, die ich schon mal angehabt habe. Und
das geht nicht.
Es war ein Drama. Es war ein volles Drama.
Schweißgebadet, munter geworden. Weiter schlafen können. Wie hast du den Traum irgendwie...
Ja, das weiß ich nicht, weil aktuell mein Schlafrhythmus sowieso durch andere Dinge unterbrochen wird, und wovon ich wach werde und warum ich wach werde und ob ich weiterschlafen kann oder nicht, das hängt von äußeren Faktoren ab, auf die ich keinen Einfluss habe.
Aber bitte, du hast Einfluss auf deine Garderobe. Du hast jetzt unlängst einmal erzählt, ich habe gesagt, es gibt den Sitzfleisch-Pullover jetzt auch in Pink. Du hast gesagt, du bist gerade am Schauen wegen einem pinken Anzug für deinen Auftritt als Trauzeugen. Vielleicht schreibst du nur ein Hemd dazu auf deine Einkaufsliste, einfach damit wir sicher sind.
Einfach nur, vor allem zwei Podcasts so kurz hintereinander, da muss ich echt, ja, es ist notiert jedenfalls, es steht auf meinen Notizen tatsächlich. nicht, dass da Unglück passiert. Ich habe aber jetzt vollkommen, apropos of nothing, hast du das mitgekriegt? Letztes Jahr in der World Tour hat es eine riesen Debatte gegeben, also direkt nach der Zieleinfahrt haben alle Profis so einen rötlich-dunkelroten Saft in die Hand gekriegt. Das ist die absolute Recovery-Neuentdeckung sein soll und das so super sein soll, und dann haben sie ein riesen Geheimnis drum gemacht, und im Endeffekt hat sich herausgestellt, es ist Kirschsaft, es ist einfach nur Kirschsaft. Den kann man jetzt überall ganz, ganz teuer kaufen, eigentlich bei allen großen Anbietern, die Nutrition und Supplements anbieten. Und ich habe jetzt entdeckt, im Stillsaft sind die gleichen Inhaltsstoffe. Und der Stillsaft ist auch nicht günstig, aber ist doch günstiger als der Kirschsaft von den Nutrition-Herstellern. Also, falls jemand wirklich sein Recovery aufs nächste Level bringen will, Stillsaft. Na, das also, ich trinke viel davon, aber ich recovery, also mir hilft er nicht bei der Recovery.
Ja, aber du stillst auch nicht. Ja, aber wenn du ein sehr fürsorgender Papa bist, aber. Nein, ich muss ehrlich sagen, das mit dem Kirsch- oder Sauerkirschsaft, ich habe das nur voriges Jahr beim, oder war es vor 2 Jahren, beim Transcontinental mitbekommen. Da war das auch irgendwie während dem Rennen so absolut ein Hype, der da ausgebrochen ist. Aber nein, bei den Profis bin ich da nicht drauf gekommen. Finde aber super lustig. Also wahrscheinlich ist jetzt so, wenn man das einmal hört, dann wird man es in Zukunft auch sehen, dass das so die Wahrnehmung ändert sich, wenn man auf gewisse Dinge überhaupt nicht achtet, wenn man das gar nicht weiß, dann sieht man es auch nicht. Jetzt wäre wahrscheinlich nur mehr Kirschsaft und Stillsaft sehen überall.
Ja, und wenn du das nächste Mal durch die Drogerie gehst, wirst du sehen, er ist leer, weil alle uns gehört haben und den stillenden Müttern die Kirschsäfte wegkaufen.
Was du in deinem Häferl drinnen hast heute, ist aber eine andere Geschichte, oder?
Also, ist eine andere Geschichte.
Musst bitte nicht sagen, aber es ist kein Kirschsaft drinnen.
Bleibt okay. Bleib geheim. Ist kein Kirschsaft. Aber ja, ganz kurz zu was Ernstem und vielleicht ein bisschen Traurigen. Also, die Szene ist ständig im Wandel, verändert sich ständig, Rennen kommen, Rennen verschwinden. Und leider, also aktuell für uns, wenn der Podcast rauskommt, nicht mehr ganz aktuell, hat es jetzt auch die 24 Stunden von Keindorf erwischt. Was sehr, sehr schade ist, weil es nicht am mangelnden, also es nicht am mangelnden Engagement, nicht an der Begeisterung, nicht an den Teilnehmerzahlen gescheitert sind, sondern tatsächlich am Amtsschimmel. Und das ist wirklich schade. Es war immer ein großartiges Rennen, ein super 24-Stunden-Rennen, eine großartige Runde mit Fanzonen, mit der Durchfahrt durch die Halle, mit der Verpflegung, mit dem Campen dort. Also wirklich ein Top-Rennen und wirklich, wirklich schade, dass es das, also zumindest 2026, nicht mehr geben wird. Schauen, also der Verein ist sehr, sehr engagiert, aber ich meine, das ist natürlich ein Dämpfer und schauen, ob sie noch einen Anlauf starten oder ob es das jetzt endgültig war, was wirklich schade ist für ein sehr, sehr cooles 24-Stunden-Rennen.
Ja, das Thema mit den Behörden und Genehmigungen, ich weiß jetzt nicht die Details, wo es dann schlussendlich ausschlaggebend waren, aber das ist echt schwierig und es wird immer schwieriger und immer mehr Veranstalter scheitern irgendwie dran oder kommt dieses Problem irgendwie in die Quere und es soll ja vom Half Ironman in Graz ähnliche Geschichte geben und da gibt's auch viel Informationen dazu, die echt deren nachdenklich machen, warum mit aller Gewalt sowas verhindert wird. Teilweise macht es wirklich den Eindruck, teilweise wirkt es ein bisschen willkürlich und ja, sind wir froh, dass es Rennen immer noch gibt, die Klassiker sind und sind wir natürlich auch froh, dass es neue Veranstaltungen gibt, aber es ist echt traurig, wie du sagst, dass so etablierte Veranstaltungen, wo richtig viel los ist, wo richtig die Teilnehmer zu einem richtig hoch sind, dass die einfach nicht mehr durchgeführt werden können oder dürfen. Das ist echt bitter. Ja, danke für den
voller Downer jetzt leider.
aber es ist gut, dass du das ansprichst und vielleicht ist jetzt eh Zeit, dass wir wieder die Stimmung heben, oder? Und mit dem Ulrich plaudern noch längere Zeit wieder mal.
Genau, die Internetleitung nach Girona ist gestanden. Also wir brauchen jetzt nicht so tun, als würde man jetzt erst anrufen, sondern das Gespräch ist bereits im Kasten und ja, war sehr, sehr cool. Er lebt noch, er ist am Trainieren und Arbeiten und am Rennen fahren. Hört es euch einfach an.
Und worüber wir reden und warum wir mit ihm reden, das haben wir dann eigentlich alles direkt im Gespräch mit dem Uber besprochen und ja, wir schalten jetzt um. wir haben heute wieder die riesengroße Freude, einen unserer Lieblingsgäste dort zu haben, Ulrich Bartholmös. Uber, du warst schon ein paar Mal bei uns und es ist immer wieder eine große Freude, wenn du die Zeit nimmst und ein bisschen was erzählst von deinen letzten Geschichten, die du erlebt hast. Hi.
Freut mich, da zu sein. Grüß euch.
Jetzt muss ich gleich ganz so frech sein und kurz erzählen hinter den Kulissen, wie das gelaufen ist, wie wir auf die Idee gekommen sind, dich einzuladen, weil der Straps fragt mich, du, hast du was mit dem Ulrich los ist? Lebt er noch? Ich habe auf Social Media schon ewig nichts mehr von ihm gelesen. Auf Strava ist er nicht. Dann habe ich ihm gleich sagen können, nein, auf Strava, er trainiert fleißig, er fährt seine Runden um 5 Uhr morgens immer noch. Aber ja, und dann hat er geschaut, ja, hast du ja einen Server erzählt, ob er noch lebt und was er macht. Und jetzt bist du da.
Genau. Also live und in Farbe, nach wie vor am Leben, nicht tot zu kriegen.
Also so schlimm war es nicht. Ich habe mir jetzt nicht insofern Sorgen gemacht, aber wir haben so ein bisschen Kontakt gehabt und du hast ja mal gesagt, dass du in den sozialen Medien jetzt einfach ein bisschen kürzer getreten hast und irgendwie, weil da doch sehr viel Zeit drauf geht, wenn man das ordentlich macht und viel Inhalt irgendwie immer fort online stellt und postet. Und vielleicht erzählst du mal, wie da so deine aktuelle Herangehensweise ist oder deine Sicht der Dinge.
Ja, ich glaube, alles im Leben hat irgendwo so ein Stück weit seine Phasen und ich habe jetzt seit bisschen mehr als einem Jahr bin ich beruflich wieder relativ viel unterwegs und pendel deutlich öfter als zuvor zwischen zu Hause in Spanien und Deutschland, München. Das ist natürlich irgendwo noch so ein zusätzlicher Zeitblock, den ich die Jahre davor irgendwie nicht hatte und wo man dann nochmal so ein bisschen neu überlegt, wie man Prioritäten setzt und wie man seine Zeit einteilt und wie der Flo richtig erkannt hat, eine Konstante gibt es. Das ist irgendwo das Training, was ich nach wie vor morgens vor der Arbeit gerne gegen 5 Uhr dann mal losstarte. Und da kommt dann einfach so ein bisschen der Effekt raus, dass das ein oder andere Thema an Priorität einfach ein bisschen runtergefahren wird, weil der Tag hat halt nun mal nur 24 Stunden und da konzentriere ich mich da lieber auf die Qualität beim Radfahren. Und ja, dann kommt irgendwo Social Media ein bisschen kürzer, aber dafür, ich lege eher so ein bisschen den Wert auf die Qualität der Inhalte als auf irgendwie die pure Masse und meine Güte, so ist es nun mal irgendwie bei Instagram und Co. Die Algorithmen, die stehen halt auf die Masse und wenn du die Masse nicht bringst, dann geht der Rest gerne im Zweifel auch mal unter und wenn man dann nichts von mir sieht, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass nichts da ist, sondern dass einfach Instagram da so ein bisschen drüber fährt und es nicht sieht oder es nicht zeigt oder I don't know.
Du hast ja auch sehr schön was gepostet, an das ich mich erinnern kann. Einfach talk less, do more. Das sagt eigentlich eh in 4 Worten relativ viel aus.
Exakt, ja. Das ist ein Sticker, der auf meinem Computer klebt, auf meinem Notebook klebt. Das erinnert so ein bisschen gerne mal daran, was wirklich wichtig ist.
Umso schöner, dass wir heute Zeit haben zum Reden.
Ich muss es ganz kurz erzählen, weil wir uns gerade gefragt haben, ob du noch lebst nach der Trainingseinheit, die du gerade hinter dir hast.
Genau, jetzt muss ich kurz erzählen, wie das heute überhaupt passiert ist. Ich schreibe dem Flo, ich bin heute ein bisschen spät dran, ich muss noch fertig trainieren. Ist es okay, wenn wir 30 Minuten später starten? Flo sagt, okay. Uber, dann schreibe ich dir, ist es okay, wenn wir 30 Minuten später starten? Und du sagst, ja, sehr gern, es kommt entgegen, weil du bist gerade noch am Training und du stirbst gerade 1000 Tode. Und kurz jetzt, bevor wir gestartet haben, habe ich noch auf deiner Instagram-Story gesehen, ganz eine herrliche Einheit muss das gewesen sein, so mit 20 Sekunden 700 Watt und dann 1 Minute 40 mit 450 Watt und das Ganze 8-mal oder so. Das schaut ungemütlich aus.
Werbung. Von Cyclite gibt's jetzt die Nano-Serie und ich war ganz überrascht, dass die neu sein soll, weil ich habe ja dich als Teamrider schon im Herbst damit herumfahren gesehen.
Ja, das war noch die Entwicklungsphase. Ich habe die Prototypen testen dürfen und noch Feedback geben. Und mittlerweile sind die Taschen brandneu erhältlich. Sie sind jetzt fertig entwickelt und ich muss sagen, ich bin echt begeistert.
Ich auch. Ich fühle mich einfach gesehen von Cyclite, weil auf längeren Trainingsausfahrten braucht man zwar Taschen, aber man braucht halt nicht ganz so große Taschen. Und dafür ist die Nano-Serie ideal. Es gibt ein Aerobar-Bag, ein Top-Tube-Bag und ein Saddle-Bag von der Nano-Serie.
Was mir immer taugt, sind die kleinen Details, auf die Cyclite achtet. Ich meine, dass die Taschen super leicht sind, müssen wir nicht noch mehr erwähnen, aber sie haben auch verschiedene Möglichkeiten, befestigt zu werden. Zum Beispiel mit einer GoPro-Halterung. Sie haben einen Schnellverschluss, du kannst es mit einem Handgriff sofort lösen und wieder installieren. Und das macht es natürlich halt doppelt praktisch.
Die neue Nano-Serie ist erhältlich auf cyclite.cc.
Bei mir im ultracyclingshop.com.
Oder man kann es auch gewinnen.
Ja, ich habe ein Reel auf meinem Instagram-Kanal, straps_377. Und wenn man da mitmachen möchte und kommentiert, welche Farbe besser gefällt, hellgrau, so wie mir, oder schwarz, dann gibt's die Möglichkeit, eins von drei Sets zu gewinnen.
Werbung Ende. Wofür trainierst du gerade aktuell? Was steht als nächstes an?
Das war jetzt heute tatsächlich die letzte High Intensity, die letzte Session von dem High Intensity Block. Ich bereite mich gerade auf das La Gaba vor. Das ist in zwei Wochen ein Stückchen südlich von Tarragona. Ein Event, wo ich 500 Kilometer Gravel fahre, ist ein bisschen Eventformat wie das Tracker in Girona. Das heißt, es gibt 3, 4, 5 verschiedene Kurse und Distanzen, also für jeden was dabei, von 60 Kilometer bis 500 Kilometer. Also irgendwie auch ein sehr, sehr einsteigerorientiertes, super cooles Event, selber Organizer wie The Capitals und Madrid Barcelona, was ich auch schon gefahren bin, was super coole Veranstaltungen sind. Und das ist jetzt in 2 Wochen. Am Ende März und da läuft gerade die Vorbereitung und es war jetzt, ich würde sagen, der härteste Teil der Vorbereitung ist jetzt durch.
Ich habe die Hoffnung gehabt, dass wir uns vielleicht beim Unknown Race sehen, weil das ist eigentlich zu der Zeit und auch in der gleichen Gegend ein bisschen landeinwärts von Tarragona, also ich glaube Reus, spricht man es richtig aus, ja, und ja. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich freuen soll oder ob ich traurig bin, dass du nicht dabei bist. Das wäre sicher sehr, sehr spannend gewesen. Du wärst sicher auch verdammt schnell gewesen, aber du bist leider relativ zur gleichen Zeit im Einsatz auf der Gravel-Veranstaltung.
Genau, ich fahre den Freitag vorher, ist das La Gaba Rennen und ja, ich hatte tatsächlich kurz oder irgendwie auf länger damit geliebäugelt, ob es eine gute Idee ist, am Dienstag danach dann direkt noch einen draufzulegen, aber weiß ich nicht, die Vernunft hat so ein bisschen gesiegt und hat gesagt, vielleicht nicht.
Ich meine, ich hätte jetzt kurz noch, bevor wir dann vielleicht über das Race Around Ruanda sprechen, weil das interessiert uns natürlich besonders, etwas vorlesen, und zwar habe ich da
Feedback der Woche.
Die Melli hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei. Erstmal natürlich großes Lob für euren Podcast. Mein Mann und ich sind große Fans. Wir sind beide seit 3 Jahren dem Ultracycling verfallen, woran ihr nicht ganz unschuldig seid, und sind schon bei mehreren Rennen meist zusammen gestartet. Dieses Jahr starten wir gemeinsam beim TCR. Weswegen ich aber euch eigentlich schreibe, ob ihr nicht wieder mal Ulrich Bartholmös einladen könntet. Vor kurzem hat er gemeinsam mit seinem Race-Partner saustark das Race Around Ruanda gefinisht. Er hat so eine interessante Vita, da gibt es sicherlich mal wieder so einiges zu plaudern. Mich würde vor allem interessieren, wie er wieder die Lust aufs Rennen entdeckt hat und wie es ihm derzeit so geht. Und ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß beim Training, bei der Routenplanung und beim Unknown Race. Liebe Grüße auch an Flo und PS, ich liebe auch Zimtschnecken. Sehr cool, oder? Uber-Fans von dir melden sich bei uns und sagen, bitte macht's.
Sehr cool.
Ja.
Sehr cool.
Und Ja, mich interessiert es natürlich auch, was beim Race Around Rwanda abgegangen ist. Also das ist jetzt deine zweite Teilnahme. Du hast ja Unfinished Business dort gehabt und bist jetzt gemeinsam mit Matt im Zweierteam gefahren, den ich kenne aus Chile, vom Across Andes. Und der ja irgendwie die Jahre davor in der Organisation involviert war vom Race Around Rwanda. Ja, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass ihr zwei doch ein ungleiches Paar da am Start gestanden seid?
Ja, ja, der Matt ist auch immer noch Co-Organizer mit dem Simon vom Race Around Rwanda. Matt hat auch 7, 8 Jahre lang in Ruanda gelebt, kennt die Ecke also ganz gut und war sozusagen einer der Gründerväter von dem Event und begleitet das auch immer noch so ein bisschen mit. Und ja, es begab sich so ein bisschen Anfang Januar. Ich hatte es gar nicht lang geplant, sondern irgendwie Anfang Januar habe ich gemerkt, die Form, die ich so aus den Weihnachtsferien mitgebracht habe, die war eigentlich super gut und irgendwie hat es mich so ein bisschen in den Füßen gejuckt und hab dann gedacht, Mai, eigentlich wäre es total cool, Anfang Februar irgendwie was zu machen und irgendwo ein Rennen zu fahren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Marokko oder eben Ruanda. Und dann habe ich dem Nelson Trees vom Atlas Mountain Race geschrieben und der hat aber irgendwie eine Woche nicht reagiert, nicht geantwortet. Und dann habe ich dem Matt geschrieben und der Matt hat direkt geantwortet und hat gesagt, ja, logisch, kommst vorbei. Und dann hat am selben Nachmittag hat auch der Nelson geantwortet und hat gesagt, ja, Atlas Mountain Race, logisch, es gab irgendwie ein paar Absagen und wenn du so spontan bist, dann herzlich willkommen. Und ja, dann hatte ich irgendwie die Möglichkeiten und habe mich dann für Ruanda entschieden, einfach weil es für mich logistisch ein bisschen einfacher war. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen mit dem Matt geschrieben. Und dann hat der Matt erzählt, dass er dieses Jahr das Rennen selber fahren wollte mit einem Partner zusammen, der aber ausgefallen ist, weil er in der Familie einen Notfall hat. Und der Matt hat, glaube ich, so ein bisschen aus dem Spaß heraus gesagt, hey, wenn du kommst, dann lass uns doch zusammenfahren. Und ich hatte das ehrlicherweise überhaupt nicht auf der Agenda und war da null drauf vorbereitet und war da jetzt auch irgendwie nicht so wirklich sofort Feuer und Flamme und habe gedacht so, nee, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht und ich war eigentlich immer alleine dann mit so ein bisschen drüber nachdenken, einen Abend drüber nachdenken, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt bist du irgendwie so spontan und kurzfristig unterwegs und steigst da irgendwie auf diesen Zug noch auf, warum nicht als Pair? Und dann habe ich zu Matt gesagt, ja, why not? Lass es uns versuchen. Und so ging das im Prinzip los, weiß ich nicht, 2, 2,5 Wochen vor dem Rennen, dass wir uns verabredet haben, das zusammen zu machen. Und dann haben wir irgendwie 1, 2 Mal telefoniert und so ein bisschen das Mindset abgesteckt und die Ziele abgesteckt. Ich wusste, dass er in Chile total gut dabei war. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen, wir waren die letzten Jahre immer lose in Kontakt und ich wusste, dass wir irgendwie so grob ähnlich ticken, ohne dass wir uns irgendwie besonders gut kannten. Das war aber irgendwie so ein bisschen Teil der Geschichte, es einfach auszuprobieren und mal zu schauen, wohin es führt. Und weil das eben jetzt kein großes Ziel war, worauf ich mich irgendwie vorbereitet habe, monatelang, und weil das ohnehin so eine spontane Aktion war, hat das halt irgendwie ganz gut ins Gesamtkonzept gepasst. Warum nicht noch mehr Dinge einfach spontan ausprobieren und einfach mal schauen, wohin es einen treibt? Dann war das irgendwie nach 1, 2 Telefonaten mit ihm, war das irgendwie geritzt und wir haben gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann haben wir irgendwie angefangen, das konkret vorzubereiten. Zum Beispiel haben wir besprochen, dann brauchen wir ja nur eine Luftpumpe mitnehmen, haben wir aber dann irgendwie vergessen und beim Rennen hatten wir irgendwie wieder 2 Luftpumpen dabei. Also.
Ja.
Ja, aber ich kann mich erinnern, du warst ja bei uns in Graz im Studio vor einigen Jahren und du warst damals ja für uns was ganz Besonderes, weil das war das erste Mal, dass wir uns an das Thema Unsupported herangewagt haben. Und ich kann mich erinnern, du hast damals gesagt, ich weiß nicht, ob du das in der Aufnahme gesagt hast oder im Nachhinein, wie wir noch ein bisschen geplaudert haben, hast du gesagt, was dich schon irgendwann einmal reizt, ist, ein richtig schnelles Paar mit jemandem zu bilden. Ja. Das gibt es eigentlich sehr, sehr selten. Also wenn wirklich zwei, die echt schnell fahren können, gemeinsam antreten, ist das was Besonderes. Das sieht man sehr selten und du hast damals gesagt, irgendwie wäre das einmal ein Reiz für die Zukunft. Und seitdem hast du aber noch nicht gemacht, bis halt jetzt zu dem Moment.
Ja, das hat mich auch in der Tat nie losgelassen und ich hatte das immer mal wieder so phasenweise, dass ich drüber nachgedacht habe oder dass ich auch mit dem Justinas zum Beispiel hatten wir das auch mal irgendwie ins Auge gefasst, aber ist natürlich immer ambitioniert, das so im Rennkalender irgendwie übereinander zu legen oder irgendwie zusammenzubekommen und deshalb hat's halt irgendwie geplant. Bislang irgendwie nie geklappt, aber dann eben spontan mal.
Sehr cool und die Entscheidung kann ich hundertprozentig nachvollziehen, also wettertechnisch ist Ruanda im Februar sicher besser als im Hohen Atlas und auch im Nachhinein, glaube ich, ist die Entscheidung nicht zu bereuen gewesen.
Ja, definitiv. Also ich hab dann auch irgendwie so als ich schon in Ruanda war und irgendwie so ein bisschen die ersten Leute in Marokko waren und der Victor Bosoni mit dem Nils Lengner Fotos gemacht hat, wie der Victor irgendwie durch den Schnee gestapft ist. Da habe ich irgendwie schlechte Gewissen oder Gefühle gehabt, nicht da zu sein. Und ich glaube, das Wetter dieses Jahr beim Atlas war von irgendwie arktisch bis Hitze war ja irgendwie alles dabei und sah punktuell ein bisschen unangenehm aus mit ja auch vielen Niederschlägen vorher und so weiter. Und Ruanda war total gut irgendwie. Man hat konstant so 25, 30 Grad relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Also es ist nicht so heiß, es ist nicht so kalt, es bleibt nachts auch irgendwie so 18, 20 Grad. Super konstant, ich habe es total genossen. Es war definitiv die richtige, auch wettertechnisch die richtige Location.
Wir haben schon ganz kurz angerissen, du warst schon einmal in Ruanda, im gleichen Jahr, wie ich auch war. Und ich komme jetzt ums Verrecken nicht drauf, wann das war. War das 22, 23?
23. 23.
Bist dann leider mit Fieber ausgeschieden. Aber jetzt, 3 Jahre später, nachdem auch die UCI-Rad-WM in Ruanda war, also Ruanda, das hat man gemerkt, wie wir dort waren, ist extrem dynamisch. Also reden wir nicht über den politischen Hintergrund, aber das Land verändert sich rasend schnell. Das hat man einfach gemerkt, wie wir dort waren. Und du kommst durch Dörfer durch und dann sagen sie dir, ja, vor 2 Wochen war die Straße noch nicht asphaltiert und wenn du nächstes Jahr kommst, ist die Straße schon 100 Meter weiter asphaltiert. Deswegen würde mich interessieren, wie arg hat sich das Land verändert in den letzten 3 Jahren?
Also du hast diese Veränderung, diese Dynamik, die spürst du nach wie vor. Und auch die Rad-WM hat da nochmal irgendwie ihren Beitrag zu geleistet. Es gab irgendwie 2 Sachen, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Das war irgendwie am ersten Tag weit außerhalb von Kigali, also irgendwie tief im Hinterland, fährt auf einmal irgendwie so ein junger Kerl, Anfang 20, auf seinem, weiß ich nicht, 30 Kilo Stahlrad neben uns her und sagt, Pogacar, Pogacar! Ja, und das ist, also ich meine, das ist absurd, ja, damit rechnest du nicht, dass da irgendwie jemand, ich meine, die haben jetzt da draußen, dass die Fernseher und Internet irgendwie damit großflächig gesegnet sind oder das hat nicht die Priorität, glaube ich. Das hat mich beeindruckt und am zweiten oder dritten Tag noch viel weiter im Hinterland und fernab von Kigali Habe ich einen Typen gesehen, der eine Trinkflasche am Rad hatte, und das ist ja generell irgendwie untypisch. Die Räder sind da jetzt nicht so mit Flaschenhalter und so ausgestattet. Das war so ein selbstgeschweißter Flaschenhalter, und da hat eine UAE-Trinkflasche drin gesteckt. Also keine Ahnung, wie die da hingekommen ist, ja, aber die ist dann halt auch irgendwie weit gereist. Ich meine, die sind ja da primär um die Hauptstadt rum unterwegs gewesen auf dem Kurs. Aber die hat es dann halt auch durchs ganze Land geschafft, und das war irgendwie, das war cool. Und du siehst diese Entwicklung, die Straßen entwickeln sich nach wie vor weiter. Der Simon hat gesagt, sie wären nächstes Jahr das erste Mal in der Lage, ein Race Around Rwanda als Straßenversion zu machen, weil es mittlerweile Straßen wirklich ums ganze Land gibt, wo du so einen Track quasi außenrum machen kannst, aber Road, das ist, glaube ich, wahnsinnig cool, diese Entwicklung. Und auch Kigali selbst, Claude, du weißt es, die Luftqualität ist wahnsinnig schlecht, und was mich da auch beeindruckt hat, es gibt jetzt noch nicht die überwiegende Menge, aber es gibt wahnsinnig viele Elektromotorräder, die da halt irgendwie rumfahren, und vor 3 Jahren, da gab es kein einziges Elektromotorrad, also gab es einfach nicht. Und jetzt fahren da halt, weiß nicht, ich würde so über den Daumen gerissen sagen, 30% vielleicht sind irgendwie Elektromotorräder, und bei der Menge an Motorrädern, die da irgendwie fahren und was sie da irgendwie alles machen, hat das, glaube ich, schon einen Impact, wenn das in der Geschwindigkeit sich weiterentwickelt, hat auch positiv auf die Luftqualität oder so. Hat vielleicht auch andere Nachteile, I don't know, aber es ist einfach als Entwicklung, es ist deutlich zu beobachten.
Immer wenn man so Fotos, Berichte oder Videos sieht, wirkt es so, als wäre in ganz Ruanda durchgehend Publikum an der Strecke. Es schaut aus wie irgendwie bei einer Grand Tour, wie bei der Tour de France. Es ist immer Stimmung links und rechts. Egal, ob du irgendwo am Berg bist, im Dschungel oder durch Dörfer sowieso, sind es einfach nur glückliche Momente, wo die Fotos da entstehen, oder ist es wirklich so, dass da durchgehend quasi Stimmung ist?
Also das ist ja eines der bevölkerungsdichtesten, wenn nicht sogar, glaube ich, das bevölkerungsdichteste Land in Afrika, also Menschen pro Quadratkilometer pro Fläche, ist einfach wahnsinnig viele, und es ist wirklich zwischen halbe Stunde, Stunde vor Sonnenaufgang bis in die Dunkelheit, irgendwie 22 Uhr. Das Leben findet einfach auf der Straße, auf dem Weg statt. Und als ich 2023 das erste Mal da war und dieses Erlebnis im Rennen das erste Mal hatte, mich hat es den ganzen ersten Tag gebraucht, um damit wirklich zurechtzukommen, weil ich, ihr kennt es, ja. Für mich ist es ein Grund, diese Art von Rennen zu fahren, weil ich so aus dem Trubel rauskomme und für mich ganz alleine bin. Ja, und halt irgendwie so, das ist meine Art, mich vom Alltag zu lösen und irgendwie die Ruhe in mir selbst zu finden, weil irgendwie niemand links und rechts ist. Und das ist das, warum ich irgendwie so gerne in irgendwelchen einsamen, verlassenen Gegenden unterwegs bin. Und dann kommst du nach Ruanda, und also das ist einfach das Gegenteil von Alleinsein, ja. Und wenn du irgendwie kurz anhältst, um, weiß ich nicht, was aus der Tasche zu kramen oder irgendwie mal auszutreten oder I don't know, du hast halt eine Traube von 100 Menschen um dich rum. Also es ist das Gegenteil von Einsamkeit. Und das hat mich 2023 den ersten Tag komplett gebraucht, bis ich damit irgendwie zurechtgekommen bin und mich da irgendwie drauf eingestellt hatte, weil das sowas war, wo ich gar nicht irgendwie mit gerechnet hatte oder mich mit auseinandergesetzt hatte. Und dieses Jahr war es deutlich einfacher, weil ich halt wusste, was so, wenn du weißt, was auf dich zukommt und damit irgendwie so ein bisschen dich angefreundet hast, dann ist das alles okay. Und die Menschen sind alle wahnsinnig freundlich und interessiert und irgendwie alles gut. Es ist einfach nur gewöhnungsbedürftig.
Das kann ich nur bestätigen. Dadurch, dass jetzt so viel Strecken schon asphaltiert wurden, hat sich die Strecke im Vergleich zu 23 geändert, oder ist sie so mehr oder weniger die gleiche geblieben?
Sie hat sich schon geändert, aber das Verhältnis zwischen Asphalt und Offroad hat sich nicht geändert. Also es ist nach wie vor irgendwie so I don't know, 40% Gravel und Offroad und, nee, andersrum, 40% Asphalt und 60% Gravel Offroad. Das Verhältnis ist schon noch gleich, aber die Strecke ändert sich jedes Jahr, weil, wie du gesagt hast, ja, da wo letztes Jahr noch irgendwie ein Ziegenpfad war, ist jetzt irgendwie eine Gravel Road und da wo eine Gravel Road war, ist jetzt irgendwie eine Asphaltstraße und entsprechend passen also die Strecke immer irgendwie so ein bisschen an, dass das Verhältnis gewahrt bleibt. Und also ich 2023 bin ich genau auf der Hälfte der Strecke ausgestiegen, also irgendwie nach 480 Kilometern. Und damit hatte ich den zweiten Teil der Strecke sowieso noch gar nicht gesehen. Und im ersten Teil haben sich vielleicht 30-40% so leicht geändert. Aber es geht nach wie vor in dieselben Gegenden und halt im Prinzip einmal außenrum ums Land. Ruanda ist ja jetzt nicht so groß. Also mit 1000 Kilometern Länge hat man wirklich, ist man irgendwie einmal außenrum gefahren.
Ja, also für die Österreicher ganz kurz, es ist ungefähr so groß wie Niederösterreich und das Restaurant Niederösterreich hat 600 Kilometer, aber ist deutlich innerhalb der Grenzen von Niederösterreich.
Werbung.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meine Wochenenden gern auf diversen Fußballplätzen verbringe und jeder, der Fußballplätze kennt, der weiß wahrscheinlich auch, wie die Kantinen dort sind und wie die Ernährung dort ausschaut.
Ja, wahrscheinlich absolut hochwertig, oder?
Leider nicht, aber seit ich für mich die Seeberger Mango Snacks entdeckt habe, nehme ich die immer mit zum Fußball und die sind echt so geil. Das ist der perfekte Snack für mich für ein Fußballspiel. Es macht satt, schmeckt unglaublich geil und ich bin nicht der Einzige, der davon isst, sondern alle um mich rum warten schon immer drauf, dass ich endlich die Mango-Snacks auspacke.
Ja, aber hast du schon mal den Online-Shop angeschaut von Seeberger? Da gibt es so viel richtig gute Sachen, nicht nur die Trockenfrüchte.
Ja, ich weiß, ich habe jetzt erst vor kurzem entdeckt den Cashew-Mango-Mix. Ich liebe Cashew-Nüsse, ich liebe den Mango-Snack und das gemeinsam in einem Snack-Sackerl, das ist natürlich der absolute Traum für mich. Die sind schon in meinem Warenkorb.
Ja, und was mir am besten taugt, das ist der Nussmix, Schoko und Meersalz, weil meistens habe ich durchs viele Radlfahren wahrscheinlich auch oder so oder einfach generell mehr Appetit auf Salziges und geröstete Mandeln mit Salz sind einfach ein Wahnsinn und gleichzeitig hin und wieder ein bisschen Süßigkeit ist schon was Feines, sind dann Haselnüsse mit Schokoüberzug gemeinsam in diesem Snack drinnen. Das finde ich grandios und natürlich gibt's ja die Klassiker Studentenfutter und es gibt da unglaublich gute Cremen fürs Frühstück. Du bist ja, glaube ich, auch ein Frühstücksfan. Mandel-Kokoscreme, Mandelmus, Cashew-Kaffee-Creme zum Beispiel. Also, da geht's richtig ab.
Ja. Also der Seeberger Online-Shop, eine absolute Empfehlung von uns. Mit dem Code Sitzfleisch könnt ihr 20% bei eurer Bestellung im Seeberger Online-Shop sparen.
Funktionieren tut das Ganze in den Shops von seeberger.de, AT oder seeberger-snacks.ch. Und was ich aber schon noch dazu sagen möchte, die Firma ist ja bekannt, die gibt schon ewig lange. Es ist eine 180-jährige Geschichte, also wirklich als Traditionsunternehmen aus Ulm. Und sie stehen nicht nur für Premium-Qualität, sondern man kann auch wirklich ein gutes Gefühl haben, weil es gibt langfristige Partnerschaften, transparente Lieferketten, Maßnahmen für einen verantwortungsvollen Anbau und eine direkte Zusammenarbeit mit den Farmern in den Ursprungsländern.
Schaut vorbei im Seeberger Online-Shop. Alle weiteren Details findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wie habt ihr das, Ulrich, gemacht mit der Ausrüstung, wenn man jetzt quasi direkt zu eurem Start als Pair zu reden kommen. Du hast gesagt, ihr habt irgendwie doch versehentlich zwei Luftpumpen dabei gehabt, aber wie war das sonst so? Habt ihr sonst noch Ausrüstung quasi reduzieren können, dadurch ihr zu zweit seid? Habt ihr gewisse Dinge bewusst doppelt mitgenommen oder braucht man irgendwas vielleicht extra, wenn man zu zweit fährt, das man solo gar nicht mitnehmen müsste?
Ich glaube, so ein Stück weit einfach aufgrund der super kompakten Vorbereitungszeit waren das mehr so scherzhafte Diskussionen, die wir geführt haben von wir können uns eine Pumpe sparen, wir können uns ein Multitool sparen. Wir haben drüber gesprochen, wie viel Reserveschläuche wir mitnehmen und haben gesagt, Mai, wenn jeder einen mitnimmt, dann geht sich das schon aus. Ja, wir haben kurz drüber gesprochen, so kleine Materialteile einzusparen, eine Luftpumpe mitzunehmen, wie viele Schläuche nimmt man mit, wenn jeder einen mitnimmt, dann reicht das, ein Multitool einzusparen. Das ist es aber im Wesentlichen auch gewesen. Wir wussten vorher, dass wir 2 Tage und ein bisschen, also wir haben irgendwie so 55 Stunden roundabout angepeilt, also ein bisschen mehr als 2 Tage und hatten uns auch bewusst dafür entschieden, mit einem sehr, sehr minimalen Kit zu fahren. Also wir haben zum Schlafen haben wir gar nichts mitgenommen, weil wir gesagt haben, wir schauen, dass wir soweit es geht ohne Schlaf durchkommen. Wir haben jeder eine Rettungsdecke mitgenommen und ich meine Ruanda, ich hatte es vorhin gesagt, die Nächte sind auch super mild, irgendwie 18, 20 Grad. Da braucht man jetzt nicht irgendwie großes Equipment, wenn man ein bisschen Schutz findet und irgendwie mal einen kurzen Nap hält, dann geht sich das schon aus. Und wir hatten beide nur Framebags dabei, die basically mit so 3 Ersatzteilen und Essen voll waren. Und dann hatten wir beide so ein Hydration Pack auf dem Rücken, noch zusätzliche Wasserkapazität einfach und auch an Kleidung. Wir hatten beide eine Regenjacke dabei und das ist es gewesen. Und von daher, da gab es ehrlicherweise nicht besonders viel, was du einsparen kannst. Und abgesehen davon gab es weiter so ein paar Kleinigkeiten. Ich bin ein Rad mit Dynamo-Beleuchtung gefahren und der Matt hatte eine Batterielampe, so eine Exposure Light, die beweglich war. Wenn ich alleine mit Dynamo unterwegs bin, habe ich immer noch so eine Zusatzlampe dabei, die ich im Zweifel auf den Helm tun kann, gerade wenn ich nachts irgendwie was reparieren muss oder so, dass ich da Licht habe. Das habe ich mir dann auch einfach gespart, weil Matt eine Lampe hatte. So gewisse Redundanzen hast du einfach. Aber ich denke, gerade bei so kurzen Rennen und bei Rennen in, wie soll ich sagen, stabilen Klima, gibt's halt wenig, was du dir wegsparen kannst, wenn du ohnehin schon sehr, sehr minimalistisch packst und unterwegs bist.
Du warst ja schon einmal in Ruanda und wir sind, glaube ich, gemeinsam die allererste Trainingsrunde in Ruanda gefahren und da haben wir so unglaubliche Hemmungen gehabt, in diese, ich nenne es jetzt einmal Supermärkte reinzugehen, weil die irgendwie so ausgeschaut haben, als würde da wer wohnen und ist natürlich am Anfang eine Umstellung, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell dran und ist dann kein Problem mehr. Jetzt hast du aber erst noch diese Erfahrung schon gemacht und dann hast du den Matt dabei, der in Ruanda gelebt hat selbst. Hast du dadurch irgendwie eine Art Heimvorteil gehabt? Hast du noch irgendwelche Geheimnisse entdeckt, die wir vor 3 Jahren nicht gewusst haben?
Ja, ich glaube tatsächlich der Heimvorteil war, dass der Matt die Sprache ein Stück weit spricht. Also jetzt nicht irgendwie perfekt, aber halt irgendwie gerade genug, um sich mit den Einheimischen zu verständigen. Und ich meine, Flo, du wirst es erlebt haben, wenn man da irgendwie in so einem Laden ist, dann verständigt man sich, also wir beide haben uns vermutlich irgendwie so mit Händen und Füßen verständigt und irgendwie auf das gezeigt, was man haben wollte. Und wenn man dann irgendwie, also nicht 5.000 ruandische Franc, was nicht mal ein Euro oder so ist, da auf den Tisch legt und Pech hat und die nicht wechseln können, dann nehmen die halt den Schein und laufen einmal durchs ganze Dorf und gehen dann halt irgendwie suchen, wo sie Wechselgeld herbekommen. Das ist zum Teil sehr abenteuerlich. Und wenn du so auf Pauseneffizienz stehst, schnell rein, schnell raus und dann geht's weiter, dann kann das irgendwie ziemlich sehr nach hinten losgehen, wenn die halt dann mit dem Schein losmarschieren und irgendwie Wechselgeld organisieren wollen am anderen Ende vom Dorf. Das ist halt irgendwie ganz cool, wenn du dann jemanden dabei bist, der sich halt mit mehr verständigen kann als nur mit Händen und Füßen. Und was ja in Ruanda auch ganz groß ist, ist dieses sogenannte Mobile Money, also die die laden im Prinzip Bargeld auf ihr Handy auf, funktioniert so ein bisschen wie Apple Pay oder Google Pay, aber aus der analogen Welt mit so Zahlencodes, die du dann eingibst. Mit diesem Mobile Money kommst du de facto, also da kannst du quasi immer passend zahlen, und das gibt's halt auch irgendwie draußen in den Dörfern. Aber da brauchst du halt einen richtigen Handyvertrag, also sozusagen einen, der auf deinen Pass ausgestellt ist oder so. Und wenn du als Tourist für 10 Tage oder 2 Wochen in Ruanda bist, dann nimmst du dir nur so eine Prepaid-Card, also dann registrierst du da nicht irgendwie im großen Stil mit Handyvertrag und so weiter. Wenn du da wohnst, hast du natürlich einen Handyvertrag, und dann kannst du auch da dieses Mobile Money nutzen. Und auch das hat dann punktuell einfach mal einen Zeitvorteil gebracht, wenn wir halt nicht in der Lage waren, irgendwie Geld zu wechseln, hat man damit schnell gezahlt. Waren jetzt irgendwie, das sind halt so Kleinigkeiten, aber ihr wisst, wie es ist. Wenn du hier 5 Minuten sparst und da 5 Minuten sparst, dann hast du irgendwie auch schnell 1 Stunde zusammen, und das läppert sich dann.
Bis zum Jetzt traut sie wieder keiner weg.
Trinke mal aus dem schönen Schmetterlingshäferl.
So, das ist dein Schmetterling.
Dein Running Gag, oder immer andere Häferl.
Sind Flamingos.
Gestern aus der Zitrone oben gehabt.
Ah. Ja. Na, der, 3 Häferl haben wir.
Das der Flo ist nämlich jetzt, was der erträgt, er ist ein bisschen Cola-Junkie, und er hat immer beim Podcasten Cola getrunken, und jetzt mit Video quasi hat er gesagt, dankenswerterweise, er macht da keine Schleichwerbung für Coca-Cola, sondern schenkt sein Cola in ein Hefeweib.
So, Heimvorteil, Mobile Money, genau. Du hast ja vor 3 Jahren hast du Fieber gehabt. Hast du es genau analysieren können, was es genau war? Hast du diesmal in der Vorbereitung, also vor Ort in der Vorbereitung, die paar Tage, die man vor dem Rennen hat, irgendwas anders gemacht? Hast du auf irgendwas geschaut, aufs Wasser, aufs Essen, oder war das halt einfach Pech vor 3 Jahren?
Na, vor 3 Jahren, das war wirklich einfach Pech. Das hat mir auch so ein Stück weit den Schock meines Lebens versetzt. Ich glaube, das war irgendwie 1 oder 2 Tage, nachdem wir angekommen sind. Ich bin abends ins Bett gegangen, habe noch mit meiner Frau telefoniert, mir ging es ganz normal. 3 Stunden später wäre ich wach, habe 38 Fieber, denke mir so, ungesund. Und nochmal 2 Stunden später habe ich irgendwie 41 Fieber gehabt. Und 41 Fieber hatte ich das letzte Mal, I don't know, mit 5, 6, I don't know, so als Kleinkind. Ich meine, das jagt einem dann schon, wenn man in so einer Umgebung ist. Und ich war das erste Mal irgendwie dann so in Ostafrika unterwegs. Und ich meine, du bereitest dich ja auch vor, gehst irgendwie mal zum Tropenarzt, schaust, welche Impfungen du brauchst, was ist mit Malaria, ja, nein, vielleicht und so weiter und so fort. Und wenn es sich dann so aus den Schuhen haut, dann fängst du halt nachts mal an zu googeln und zu schauen. Und so die typischen Tropenkrankheiten haben aber alle irgendwie so 7 bis 10 Tage Inkubationszeit. Also bis du da irgendwie was merkst, das dauert erstmal. Und dann gab es irgendwie 2 Krankheiten, die ein bisschen schneller gehen. Eine davon war Ruhr. Und ich erinnere mich heute noch, dass irgendwie so ein Effekt von Ruhr ist, wenn du es hast, dann gehst du besser schnell zum Arzt und die helfen dir. Ansonsten ist es 24 Stunden später auch einfach vorbei. Also ganz vorbei. Und dann geht dir natürlich irgendwie so mal schnell die Düse, und das Erste, was ich den nächsten Morgen gemacht habe, ist da ins Krankenhaus zu fahren und zum Arzt zu fahren, und die haben irgendwie da großes Blutbild gemacht und so weiter. Und Ergebnis der Geschichte war, dass sie gesagt haben, sie sind halt krank, sie haben irgendwie eine Virusinfektion, also da war jetzt nichts irgendwie Dramatisches dabei, und haben gesagt, gehen Sie halt ins Bett. Und meine einzige Sorge war, ja, aber ich fahre in 4 Tagen ein Rennen, wird sich das wohl ausgehen? Und das war einfach, das war damals wirklich Bad Timing, hatte, glaube ich, also das habe ich entweder auf dem Flug eingesammelt oder von zu Hause mitgebracht, ich weiß es nicht. Insofern hatte das überhaupt nichts mit Ruanda selber zu tun, und deshalb habe ich jetzt auch in der Vorbereitungszeit da nichts anderes gemacht. Also ja, du schaust halt beim Essen irgendwie ein bisschen drauf, die Tage vorm Rennen. Ich meine, wenn du sowas vorhast, dann tust du das ja hier in Europa de facto auch irgendwie so ein bisschen das halt, dass ich jetzt nicht gerade zum Döner gehe, sondern irgendwie, weiß ich nicht, normal was ist, dann versuchst du das irgendwie so ein bisschen zu kontrollieren und nicht anders habe ich es da auch gemacht.
Wenn wir jetzt so zum Start vom Rennen gehen, wie ist so irgendwie die Stimmung, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, also wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen gibt's? Wie groß ist das Starterfeld, so die, weiß ich nicht, einfach die Atmosphäre von den Veranstaltern beim Briefing und dann irgendwie so die ersten Stunden im Rennen?
Ja, also insgesamt waren es gut 130 Leute, die in Ruanda gestartet sind. Der Großteil Einzelstarter, wie üblich, ja, und dann halt irgendwie so 5, 6, 7, 8 Pairs, also schon auch relativ viele Pairs, die gestartet sind. Ich glaube, das sieht man gerade bei vielen Veranstaltungen, dass doch immer mehr Leute auch als Pair fahren. Und es ist einfach eine wahnsinnig coole, sehr familiäre Atmosphäre, auch bei der Registrierung. Man bezahlt ja kein Startgeld in dem Sinne, sondern jeder ist gebeten und aufgerufen, so Donations mitzubringen, also irgendwie Ratsachen, die man selber keine Verwendung hat, aber die halt irgendwie noch total gut sind, die halt mitzubringen. Wenn man Bekleidung hat, dann eher so die kleinen Größen, so S und maximal M, weil die Menschen da unten, die sind halt, also die wissen dann mit einer XL, das ist dann eher so ein Schlafanzug, ja. Die sind ja eher schmächtig gebaut und alles, was man irgendwie an Werkzeug, Verschleißmaterial, Reifen, Ketten, Pedale, Schuhe und so weiter hat, ist man gebeten mitzubringen und da freuen die sich wahnsinnig drüber.
Ja, und einiges an Reifen, einiges an Werkzeug, aber ich habe eine Fahrradpumpe gespendet, eine richtig gute, und das war das absolute Highlight. Also die Reifen sind links liegen gelassen worden, aber diese Fahrradpumpe, die haben es mir aus den Händen gerissen.
Ich kann mich erinnern, Flo, ich habe da noch ein paar Bremsbeläge mitgekommen, gell, von meiner Sammlung an Flügelbremsen, die Bremsgummis, da habe ich ja jede Menge gehabt, in, glaube ich, ein paar Farben auch sogar, die sind auch in Ruanda dann abgegeben worden.
Ja, ich habe auch wahnsinnig viel Material mitgenommen, irgendwie so, weiß ich nicht, 28er und 30er Rennradreifen. Ich fahre nur noch irgendwie alles größer, 32 mm und so das, was sich dann so ansammelt. Das ist einfach total cool, weil ich horte das halt in meinem Keller und weiß selber, Mai, eigentlich brauchst du es nicht mehr, aber zum Wegwerfen ist halt auch zu schatt. Und da habe ich wahnsinnig viel einfach mitgenommen, was einfach nagelneu ist und was halt da, wo die Leute sich einfach drüber freuen und richtig was mit anfangen können. Und das ist super cool bei der Registrierung. Und der Start ist dann 4.30 Uhr morgens, glaube ich, gewesen. Also super früh, so ein Stück vor Sonnenaufgang. Und dann rollst du im Prinzip aus Kigali, aus der halben Hauptstadt raus, lange bevor da der Trubel losgeht, und kommst dann halt so in die ländlichen Regionen außerhalb. Und
vielleicht möchtest du da das Rausrollen nochmal korrigieren. Also zumindest vor 3 Jahren sind wir nicht gerollt, sondern es war unglaubliches Geballere.
Es war, das war dieses Jahr tatsächlich besser. Es war nicht so intensiv. Ich erinnere mich auch vor 3 Jahren nicht nur das Rausrollen. Also man fährt im Prinzip so im Stadtzentrum los, wenn man möchte, und fährt dann so Richtung Flughafen. Also der Flughafen ist irgendwie so 6 Kilometer außerhalb vom Stadtzentrum, also richtig zentral eigentlich. Fährt dann Richtung Flughafen raus. Das ist alles asphaltiert. Also ich glaube, die ersten 20 Kilometer sind asphaltiert und auch nur so ganz leicht wellig, also eigentlich so ein bisschen abschüssig, geht super gut dahin irgendwie zum Reinkommen, und auf Asphalt ist es dann einfach richtig schnell, bis man die erste Gravel Sektion dann irgendwie trifft. Und das war dann bei Sonnenaufgang. Und das ist dann irgendwie so eine richtig coole Stimmung, weil die Sonne dadurch, dass es so nah am Äquator ist, ist der Sonnenaufgang anders als irgendwie in Zentraleuropa. In Zentraleuropa ist das irgendwie so eine Zeremonie. Sie guckt irgendwie so ein bisschen über den Horizont und dann schiebt sie sich so hoch und da kann man zugucken. Und in Äquatornähe ist das eher so Licht an. Ja, so Knips und dann ist die Sonne halt da und das ist nicht irgendwie so eine Zeremonie von einer halben Stunde, wo es immer heller und heller wird, sondern es ist gefühlt, es ist innerhalb von 10 Minuten, ist es von dunkel auf hell einfach umgestellt und das gibt dann irgendwie so eine coole Atmosphäre, das passt da auch total gut zum Start des Rennens.
Ist übrigens am Abend genauso, ja. Also es ist wirklich wie ein Lichtschalter, ein, aus, es ist stockfinster, ja. Und es ist halt lang finster. Es sind halt dann echte 12 Stunden Finsternis. Deswegen meiner Meinung nach der Dynamo die richtige Wahl.
Ja. Ja. Und wie du gesagt hast, also vor 3 Jahren war das Tempo nochmal intensiver. Irgendwie die ersten 5 Stunden, erinnere ich mich, war das ein furchtbares Gehacke. Das war dieses Jahr zivilisierter und wir hatten vor 3 Jahren auch sehr, sehr viele Penalties und das war auch im Briefing explizit nochmal gesagt worden. Sobald es auf den ersten Gravel geht, ist vorbei mit Draften und hintereinander fahren. Und da gibt es irgendwie von vor 3 Jahren gibt so sensationelle Bilder, wo ich irgendwie auf der linken Seite vom Gravel fahre und halt irgendwie so ein Zug, alle in einer Reihe auf der rechten Seite. Ich bin der Einzige, der irgendwie nicht gedraftet hat. Und dieses Foto nehmen sie heute noch her, um die Regeln zu erklären. Das fand ich total cool. Und das hat dieses Jahr viel, viel besser geklappt. Also es hat mit dem Draften aufgehört auf dem Gravel. Und dann ist das Feld auch viel, viel schneller auseinandergerissen und es gab halt irgendwie so kleine Grüppchen, die halt irgendwie 3, 4, 5 Leute nebeneinander hergefahren sind und das hat sich einfach viel, viel schneller in die Länge gezogen und war dann verteilt.
Ganz banale Frage, weil für mich ist das immer persönlich so der Horror, wenn das Rennen so extrem früh startet, weil das Aufstehen ist ja nicht so schwierig, aber das Frühschlafen gehen. Wenn du um 4:30 startest, wie viele Stunden kannst du in der letzten Nacht vorm Rennen starten? Weil du wirst wahrscheinlich nicht oder doch um 7 am Abend schlafen. Oder kannst du das?
Naja, also für mich ist das jetzt nicht so der ganz große Move gewesen, weil mein Training halt so normal irgendwie, weiß ich nicht, in der guten Zeit irgendwie 5 Uhr morgens startet. Also insofern, ich bin vom Gesamtkonzept irgendwie dran gewöhnt, früher aufzustehen und mich wirft das da irgendwie nicht aus der Bahn. Aber ja, ich glaube am Tag vor dem Rennen, ich war mit dem Matt noch essen. Ich glaube, wir waren irgendwie 4:30, um 5 Uhr abends waren wir essen und ich glaube, ich war wirklich um 8 Uhr abends im Bett und habe dann auch wirklich bis, weiß nicht, wann ich aufgestanden bin, 3:30 oder so, hab dann auch wirklich bis 3 oder so durchgeschlafen. Das war echt gut. Und ja, ich habe so ein bisschen das Talent, wenn ich das möchte, dann lege ich mich hin und dann schlafe ich in 10 Sekunden. Egal wann und wo. Und da gibt es noch eine Anekdote, da hat das nicht so geklappt. Kann ich dann irgendwie im Rennverlauf noch erzählen. Aber wenn es sein soll, dann klappt das ganz gut.
Ja, dann gehen wir gleich rein. Also Strecke ähnlich, das heißt runter zu diesem großen See. Auf Gravel schon und wie war dann der erste Tag? Also hat man sie dann als Team schnell gefunden? Hat es da die Kommunikation funktioniert oder hat es schon Streit gegeben?
Nee, überhaupt nicht. Also wir sind von Anfang an super dabei gewesen. Wir haben von Anfang an richtig Druck gemacht. Unsere Strategie, unser Plan war, und das kann man ja sozusagen im Nachhinein auch ganz gut erzählen, unser Plan war relativ schnell in der PR-Wertung einfach auf die 1 vorzufahren und da richtig Strecke zu machen und wegzukommen und so ein bisschen einen Vorsprung zu verschaffen. Und das war so Primärziel. Und Sekundärziel war zu schauen, was wir so in der Gesamtwertung irgendwie aufmischen und ausrichten können. Und entsprechend ambitioniert sind wir auch reingestartet. Und der erste Tag bis zum Checkpoint 1, der ist einfach wahnsinnig schnell. Ich glaube, da haben wir auch auf Gravel und trotz der grünen Meter, Flo, du weißt es, ist ein permanentes Rauf und Runter. Da haben wir richtig Strecke gemacht und haben wir, glaube ich, am Ende vom ersten Tag irgendwie einen Schnitt von 28, 29 km/h gehabt. Also es geht richtig flott dahin und du bist dann im Prinzip am Ende des ersten Tages bist du dann an dem ersten Checkpoint, bist du da gewesen, also weiß gar nicht, als es dunkel geworden ist, es muss irgendwie so gegen 7 gewesen sein oder so, nach 12, 13 Stunden oder so, bist du da am ersten Checkpoint und bis dahin war es richtig, richtig schnell und richtig gut, ist echt gut dahin gegangen und ja, wenn's solange es läuft, gibt's auch keinen Grund irgendwie zu streiten oder irgendwas. Das war schon gut.
Hat's dann irgendwann einmal eine Phase gegeben, wo das sich geändert hat? Also sprich, es ist vielleicht nicht so gut gelaufen, es hat Potenzial gegeben für Meinungsverschiedenheiten oder Interessenskonflikte?
Ja, so die so Potenzial für Interessenskonflikte gibt's, den findest du automatisch, ja. Ich habe irgendwie am Ende vom ersten Tag habe ich irgendwie so einen kompletten Hänger gehabt. Also aus den Beinen ist nicht mehr das rausgekommen, was typischerweise um die Zeit nach irgendwie 15 Stunden noch hätte rauskommen sollen, müssen, dürfen. War irgendwie so ein bisschen schlapp und durch und es gab aber irgendwie keinen wirklichen Grund dafür. Also ich habe nicht gefühlt, dass wir überzogen haben oder so, aber es war einfach so ein bisschen die Luft raus und der Matt hat aber super gut am Pedal gestanden und ich habe die ganze Zeit nur hinten dran gehangen und halt irgendwie geschaut, dass ich irgendwie hinten dran bleibe. Und das wird oder das ist für mich dann auch irgendwie so ein bisschen zu so einer Personal Challenge geworden, weil ich halt irgendwie nicht so der Typ bin, der von sich gern irgendwie, weiß ich nicht, um Hilfe fragt oder der irgendwie so hinten dran hängt und sagt, hey, lass mal irgendwie einen rausnehmen, sondern ich habe da dann schon irgendwie so ein bisschen den Ehrgeiz, mich da durchzubeißen und habe das auch versucht, aber irgendwie ab einem gewissen Punkt merkst du halt, naja, es geht halt so nicht und das ist, glaube ich, das Konfliktpotenzial, das macht man, glaube ich, auch immer so ein bisschen mit sich selbst aus, sich selbst was einzugestehen und zu sagen, hey, lass mal irgendwie einen Gang kürzer fahren und das haben wir dann auch gemacht und dann irgendwie noch gut was gegessen und wir haben nochmal angehalten und haben nochmal irgendwie Getränke nachgefüllt und ein paar Elektrolyte zu mir genommen und das hat sich dann auch wieder gelöst und dann ging dann irgendwann, weiß ich nicht, 2-3 Stunden später, war auch der Druck wieder super da und es ging super weiter, war halt einfach irgendwie so ein Durchhänger und da aber mit umzugehen im Pair, das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, dass halt jeder mal irgendwie so ein bisschen seine Schlappe hat. Und ich glaube, was wahnsinnig gut ist, was wir dann auch später in der Nacht gemerkt haben, gegen 2-3 ist der Matt wahnsinnig müde geworden. Und wollte sich eigentlich, also es war die erste Nacht, ja, und das ist jetzt eigentlich auch kein Grund da gewesen, müde zu sein, aber wenn halt irgendwie der Mann mit der Müdigkeitskeule kommt und irgendwie einmal draufschlägt, dann ist es halt so. Und was dann im Pair natürlich cool ist, du kannst dich unterhalten. Und ich habe dann halt einfach angefangen zu reden und habe ihn irgendwie voll gequatscht und habe ihn irgendwie 1000 sinnlose Fragen gefragt. Und wenn du dann einmal irgendwie so diesen Punkt getroffen hast, wo er dann auch so ein bisschen im Reden war. Und wenn du redest und das Hirn arbeitet, ich meine, dann ist die Müdigkeit irgendwie weg. Und dann hat er erzählt und erzählt und erzählt. Und weiß ich nicht, dann ist es irgendwann auch egal, was man eigentlich redet. Aber Straps, du wirst es kennen, irgendwie vom RAM noch, solange du irgendwie mental beschäftigt bist und dich irgendwie jemand bequatscht und du irgendwie was erzählen musst, dann pustet das die Müdigkeit irgendwie weg und das hat wahnsinnig gut funktioniert. So sind wir dann de facto auch ohne zu stoppen durch die erste Nacht gekommen und dann war wieder irgendwie neuer Tag, neues Glück, alles gut.
Beim Ram war wirklich oft das körperliche Problem bei mir mitunter heisere Stimme, weil halt einfach viel reden sehr viel hilft und wenn du tagelang viel redest, dann hast du irgendwann keine Stimme mehr. Und das war dann am Ende oft wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich habe dann nicht mehr reden können und dann bleibt halt der Effekt aus, dass du quasi die Unterstützung hast, dann redet der Flo mit mir, aber ich kann keine Antwort mehr geben. Und ja, also ich glaube, Flo, du kannst da das sehr gut nachvollziehen, wie wichtig es ist, zu reden. Egal was.
Ja, ganz genau, egal was. Hauptsache reden, ja.
Werbung. Straps, wir werden ja oft gefragt nach Einsteigerrennen oder nach Rennen, wenn man mal reinschnuppern will in die Ultrawelt.
Ja, und ich glaube, wir sind uns da fast einig, oder? Race Around Austria Challenge ist wirklich optimal zum Einsteigen.
Ganz genau. Man kann es supported und unsupported fahren, das heißt beides möglich. Und wenn man sich für die unsupported Variante entscheidet, man hat Depots und man ist gleichzeitig mit denen, die es supported fahren, unterwegs. Das heißt, man hat das doppelte Sicherheitsnetz, man ist nie allein auf der Strecke. Es ist eine wunderschöne Gegend und einfach auch super erreichbar aus ganz Deutschland und Österreich.
Ja, wir waren ja beide schon dabei, also beim Longen Race Around Austria und bei der Rad-Challenge. Und was für mich einfach als absolut herausragend ist, ist die unglaubliche Stimmung in St. Georgen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, weil es die Weltmeisterschaft ist auf der langen Strecke, aber trotzdem ist die Race Around Austria Challenge einfach eingebettet. In der ganzen Woche ist in St. Georgen einfach Ausnahmezustand. Start und Ziel immer super schöne Atmosphäre. Sehr viel Publikum an der Strecke, ist immer was los, es gibt Fanzonen und ja, ich denke, ein besseres Rennen zum Einsteigen gibt's nicht.
Das Einzige, was wirklich ein Nachteil sein könnte, wenn man mit dem Rennen beginnt, man wird im Ziel nie mehr bei keinem anderen Rennen so eine gute Stimmung erleben.
Ja, das ist allerdings richtig. Und was nämlich spannend ist, vielleicht liegt es ja daran, 80% der Leute, die beim Race Around Austria bei der Challenge starten, sind Wiederholungstäter. Das heißt, die meisten, die das absolvieren, die sie an den Start stellen, kommen wieder, weil es eben so unglaublich gut ist.
Ja, und wenn man sich denkt, weiß ich nicht, vielleicht traue ich mich doch noch nicht ganz, ich würde mir gern zumindest einmal die ersten 200 Kilometer des Rennens anschauen. Auch dafür gibt es eine Möglichkeit. Man kann das Rad 200 auch noch fahren. Da kann man Start in St. Georgen, die ersten 200 Kilometer der Strecke abfahren und dann gibt es einen Bus-Shuttle zurück zum Start.
Ja, und vor allem nicht nur das, die 200 Kilometer lange gemeinsame Ausfahrt, das ist immer eine relativ große Gruppe und man fährt bis nach Schön eben zum Hotel Insholz, das ist ein super Wellness-Hotel, man kann dort auch noch im Wellness-Bereich kurz einkehren und dann geht es mit dem Bus zurück nach St. Georgen.
Ja, und es ist ein neuralgischer Punkt an der Strecke, weil genau dort gibt es auch jedes Jahr die Fanzone und da ist immer richtig gute Stimmung.
Man kann die Rad-Challenge solo fahren oder man kann es auch im Team fahren und das ist vielleicht noch mehr eine gute Überlegung, weil wenn man zum Beispiel mal den Ötztaler gefahren ist, dann ist der Schritt zur Challenge irgendwie der logische nächste Schritt oder wenn man Ironman gemacht hat und dann mal im Rad noch ein bisschen weiter fahren möchte. Allerdings möglich als Team, wo man sich die Strecke nochmal aufteilen kann, Pausen hat in der Zwischenzeit im Begleitfahrzeug und es ist definitiv gut machbar und nicht so die riesengroße Belastung. Also da kann man dann schon, wenn man sein eigenes Tempo gut findet, gemeinsam mit einem echt guten Teamerlebnis die Strecke meistern.
Die Rad-Challenge ist meistens extrem stark besetzt. Die Siegerzeiten der letzten Jahre waren unglaublich schnell, unglaublich kompetitiv. Das heißt, wenn man sie richtig matchen will, ist man an der richtigen Stelle. Aber es gibt ein großes Starterfeld und auf allen Niveaus und es ist für jeden was dabei. Man kann das auch ganz gemütlich fahren oder innerhalb seiner persönlichen Grenzen.
Und was auch noch für jeden dabei ist, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Es gibt richtig gute Videos und Fotos, die dann alle Teilnehmer bekommen, ohne einen extra Aufpreis. Und wer sich davon noch überzeugen will, es gibt vor allem jetzt im Winter vielleicht zum Training als gute Motivation einen sehr gut befüllten YouTube-Kanal vom Racing Around Austria und es bringt sicher im Winter viele Stunden Motivation fürs Training, damit man sich dann mit der Entscheidung vielleicht noch ein bisschen leichter tut.
Die Race Around Austria Challenge findet Mitte August statt und die Anmeldung beginnt am 15. Februar. Also streicht euch diesen Tag dick und fett in eurem Kalender an.
Und was wir jetzt noch haben als kleines Goodie, wenn man den Code Sitzfleisch angibt, dann kann man die RA 200, die 200 Kilometer lange Testfahrt, mit 50% Rabatt bestreiten. Zuerst zur Challenge anmelden und dann den Code einlösen. Wie gesagt, ab Februar jetzt einmal im Kalender vormerken und dann schnell sein bei der Anmeldung.
Werbung Ende.
Aber jetzt hast du eigentlich schon das fast vorweggenommen. Ich habe mir da zwei Fragen aufgeschrieben, die ich echt gern gestellt hätte. Ich glaube, das, ich meine, vielleicht gibt es noch eine Situation, wo das dann passt. Nämlich hat es Momente gegeben, wo du gemerkt hast, ihr seid jetzt zu zweit definitiv schneller, als wenn du alleine wärst? Und hat es Momente gegeben, wo du gesagt hast, hey, jetzt wäre ich lieber allein gewesen oder jetzt wäre ich allein schneller davor, vorankommen?
Also ich glaube, dass du, was das konstante Pacing anbetrifft, bist du im Zweier gespannt, einfach schneller, nicht mal wegen Windschatten fahren. Ich meine, das ist auf Gravel und der zweite Teil vom Rennen. Also am ersten Tag hat es, glaube ich, noch wirklich gut was ausgemacht, weil es einfach höhere Geschwindigkeiten waren und auch irgendwie gute Wege und Straßen waren, wo man wirklich hintereinander fahren konnte und irgendwie sich gegenseitig strafen konnte. Ich glaube, da hat das schon auch einen geringen Effekt gehabt. Aber dann so ein bisschen ab der Hälfte des Rennens, Flo, du wirst dich erinnern, und dieses Jahr ist es noch viel, viel krasser gewesen. Der zweite Teil der Strecke ist viel, viel langsamer. Und dieses Jahr war es noch wesentlich krasser. Also die Siegerzeit, und deshalb hatten wir uns auch irgendwie so auf 54, 55 Stunden orientiert. Das war so die Siegerzeit der letzten Jahre oder so eine gute Zeit hinter irgendwie den Siegern. Dieses Jahr ist, ich glaube, der Sieger, ich weiß jetzt die Zeit gar nicht mehr, aber etliche Stunden langsamer gewesen als die Jahre zuvor, einfach weil die ganze Strecke langsamer war. Und was du aber merkst im PR, was ich gemerkt habe mindestens, ist, ich habe oft bei meinen Rennen so Phasen, wo, wenn der Kopf nicht so richtig da ist, wenn die Konzentration nicht so richtig da ist, dann eierst du so dahin. Und da ist nicht so, also nicht, dass es körperlich fehlt, sondern es fehlt einfach die Konzentration. Wenn es irgendwie so ein bisschen leicht bergab geht, dann lässt du halt mal so ein bisschen rollen, weil es gerade gemütlich und du drückst halt einfach nicht so richtig. Und das habe ich schon gemerkt an meiner eigenen Fahrweise. Wenn du zu zweit bist und irgendwie nicht mal hintereinander, sondern einfach nur nebeneinander fährst, es tritt halt immer jemand. Und du hast immer irgendwie so einen natürlichen Zug in der Gruppe, der dich in Summe schneller macht. Und ich habe das einfach gemerkt und verglichen mit meiner eigenen Fahrweise, wenn ich alleine wäre, auch so bergab. Das ist nachgewiesenermaßen keine meiner großen Stärken. Wenn es irgendwie runtergeht, dann lasse ich es halt gerne rollen und so. Ne? Das ist Ruhezeit. Und der Matt hat halt einfach richtig auf dem Pedal gestanden und wenn es irgendwie bergab ging, dann hat er halt noch draufgetreten und dann schaust du halt, dass du dran bleibst. Und also mindestens zu dem, was ich fahre, hat das schon schneller gemacht und da sehe ich wirklich einen der großen Vorteile und so ein bisschen der zweite Teil deiner Frage. Wird man irgendwo langsamer? Ich glaube, wenn nicht beide zur gleichen Zeit irgendwie so diese Tiefphase haben, ich glaube, dann gibt es diesen Case eigentlich so gut wie gar nicht. Oder es weiß ich nicht. Es gab jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ich meine, das waren zwei Tage, zweieinhalb Tage. das jetzt irgendwie auszuprobieren. Wahrscheinlich ist es beim TCA, wenn du 10 Tage unterwegs bist, dann ist es nochmal ganz was anderes, weil du halt irgendwie dann auch mit anderen Themen zu kämpfen hast. Aber gerade bei so einem 2-Tage-Rennen kann ich mir vorstellen, dass du zu zweit das einfach so ein bisschen wettmachst, weil auch so Biopausen, ich meine, wenn der eine irgendwie mal muss, dann stellt der andere sich halt auch irgendwie daneben und da kommt schon irgendwie ein bisschen was raus, ja. Und das, ich meine, die Pausen kannst du schon irgendwie nutzen und das geht sich schon aus und es verdoppelt sich nicht notwendigerweise, dass du dann irgendwie doppelt so viele Pinkelpausen hast oder so. Ich meine, der Rest bleibt gleich und was wir halt gemerkt haben, der Matt hatte nicht so viel Erfahrung. Das war irgendwie sein 3. oder 4. Rennen. Und ihm hat halt einfach noch so ein bisschen die Pauseneffizienz gefehlt, die bei mir eigentlich extrem stark ausgeprägt ist. Also ich weiß vorher, was ich brauche, wenn ich in irgendeinen Laden reingehe. Matt ist halt reingestolpert und hat halt die ganze bunte Welt gesehen und hat gesagt, davon noch eins. Und dann stehst du halt da irgendwie eine Viertelstunde im Laden und guckst ihm halt beim Auswählen von Keksen zu. Aber es war total gut, ja. Und ich meine, da gibt's dann sicher Optimierungspotenzial. Aber das kann man, glaube ich, einfach heben, wenn man das so ein bisschen in der Vorbereitung abstimmt und sich ernsthaft vorbereitet und halt auch solche Sachen vorher abspricht, was wir einfach nicht getan haben in der Kürze der Zeit, aber was total gut war.
Du hast ganz kurz gesagt, also natürlich ist Wetter in Ruanda und wenn es nicht regnet, also selbst wenn es regnet, regnet es nur kurz und trocknet extrem schnell wieder auf. Ihr habt keine Schlafsäcke mitgehabt. Beim Race Around Ruanda war es vor 3 Jahren so, dass zumindest, ich sage mal, fürs erste Drittel des Feldes bei jedem Checkpoint Schlafmöglichkeiten gibt. Wenn man ein bisschen weiter hinten wird, wird es dann eng. Dann kann es sein, dass man keine mehr hat. Habt ihr euch darauf verlassen, dass ihr weit genug vorne seid, um bei einem Checkpoint zu schlafen, wenn notwendig? Oder wolltet ihr euch einfach in Straßenkram legen, wenn es wirklich notwendig ist?
Ja, wir hatten eher so auf Letzteres geschielt und haben gesagt, naja, wenn, dann schauen wir einfach, wo wir gerade sind. Und dann, also wir hatten eher aus Powernet spekuliert und gesagt, wenn überhaupt notwendig, dann Viertelstunde, wo auch immer, in der Bushaltestelle oder so. Was sich aber ergeben hat, aber das war so ein bisschen, taktische Nachlässigkeit. Wir sind mittags am zweiten Tag an Checkpoint 3, also es gab 4 Checkpoints und dann das Ziel. Und wir sind am Checkpoint 3 an dem Lake Kivu am zweiten Tag mittags gewesen und hatten auf das zweite Pair, ich glaube, 12 Stunden Vorsprung. Also da war irgendwie nicht mehr in Sicht, dass irgendwas anbrennt. Waren gesamt auf Rang 4. Dann haben wir irgendwie entschieden, ja, lass mal jetzt hier am Checkpoint schlafen und irgendwie 2 Stunden Pause machen. Das war ein bisschen fahrlässig. Ich habe mich ins Bett gelegt und habe irgendwie zu Matt gesagt, hey, ich stelle einen Wecker. Der hat schon geschlafen, noch während ich irgendwie vom Wecker sprach. Ich habe mich hingelegt und konnte nicht schlafen und habe dann halt einfach 1,5 Stunden da gelegen und die Wand angeguckt, was so ein bisschen konträr zu dem ist, was ich vorhin erzählt habe, dass ich auf Knopfdruck schlafe, aber da hat es irgendwie nicht hingehauen, was ein bisschen schade war. Mindestens der Matt hat 1,5 Stunden geschlafen und dann sind wir ein Stück weit früher los. Damals geplant, was auch okay war. Was noch mächtig blöd ist, die 2 Stunden haben uns irgendwie so an den Rand von so einem Wetterfenster gebracht und wir sind dann genau in so eine Regenfront reingefahren und wie du gesagt hast, Flo, wenn es schüttet, dann schüttet es krass. Und normalerweise ist das irgendwie nach 1/2 Stunde wieder rum. Aber uns hat's erwischt auf dem Weg hoch in diesen Dschungel an die Grenze von Burundi. Und das ist eine Ecke, da ist es wahnsinnig schlammig geworden, so mit Peanut Butter Matt und irgendwie 20 Kilogramm schweren Fahrrädern, die dann einfach mit Schlamm zugesetzt sind.
Und der Benedikt mit blanken Holz,
oh ja.
Holzstämmen, die sehr, sehr rutschig werden.
Ja. Und das Schöne ist, dass sie diese Holzstämme in Fahrtrichtung legen. Also nicht so quer, wo du dann einfach drüber rollst, sondern halt in Fahrtrichtung wie Straßenbahnschienen. Und entsprechend hast du dann auch zwischen diesen Stämmen wie bei Straßenbahnschienen so eine Rille, wo dann gerne mal irgendwie das Rad drin stecken bleibt und du dir echt was kaputt machen kannst. Und wenn du das in der Nacht und du hast 4320 von diesen Brücken, also es ist, keine Ahnung, alle 20 Meter eine, es ist Irrsinn. Also das war super anstrengend und der Benedikt, der gewonnen hat, ich glaube auf der Sektion ist der einfach 2-3 Stunden schneller gewesen. Der ist vor uns da durchgekommen, vor dem Wetter. Und wir haben halt einfach auf derselben Strecke von 10 Kilometern haben wir etwa 3 Stunden gebraucht. Also es war unfassbar. Dass wir irgendwie an Checkpoint 4 waren. Und da waren wir dann echt gezeichnet vom Wetter. Aber was cool war, wir haben die Fahrer noch eingeholt, die auf 2 und 3 waren. Und die haben an Checkpoint 4 irgendwie kurz geschlafen. Und das hat nochmal so einen richtigen Energieschub, so einen mentalen Schub gegeben. Also gesagt haben, hey, jetzt lass noch mal richtig irgendwie Gas geben. Und den letzten Tag sind nur noch irgendwie 200 Kilometer, was sich wahnsinnig zieht, auch nochmal irgendwie 12 Stunden.
Ich wollte gerade sagen, wirklich den mentalen Schub kannst du gut gebrauchen, weil also vom Dschungel, also wenn man von der Grenze von Burundi wieder Richtung Norden fährt, Richtung Kigali, es schaut nicht weit aus auf der Karte, aber der Gravel, der dort ist super brutal. Also der zieht sie richtig, der tut richtig weh, unglaublich schwer zu fahren, technisch, obwohl es Pisten sind eigentlich, aber es ist so brutal. Also an dem bin ich zerbrochen vor 3 Jahren, an dem Stück, das hat mich wirklich gekillt.
Ja. Seid ihr die zweite Nacht dann, ich meine, der Matt hat geschlafen, du nicht wirklich oder eigentlich gar nicht. Habt ihr die zweite Nacht dann ohne Schlaf noch geschafft? Und war das dann wieder so, dass du sagst, hey, allein wäre es vielleicht schlechter gegangen, aber zu zweit mit Reden und Spaß haben, habt ihr die zweite Nacht irgendwie durchdrucken können?
Die zweite Nacht sind wir relativ gut durchgekommen, weil wir einfach beschäftigt waren. Also wir sind nicht um 7, um 8 hat uns dieses Unwetter erwischt und dann hast du damit zu tun, irgendwie dein Rad vom Schlamm zu befreien und irgendwie auf den Brücken nicht zu stürzen und so weiter. Und das hält ja irgendwie erstmal wach. Und was dann ein bisschen anstrengend war diese Passage durch den Dschungel. Das ist so eine Asphaltstraße, die 30 Kilometer sind das, glaube ich, mitten im Dschungel, stockfinster, und diese Straße ist einfach beleuchtet. Da stehen alle 100 Meter steht eine Straßenlaterne mitten im Dschungel, im Niemandsland. I don't know. Und dann hängen da Soldaten rum und bewachen diese Laternen oder diese Grenze halt, die da einfach im Dschungel verläuft. Und das ist dann halt irgendwie so ein bisschen anstrengend und macht wieder müde. Da sind wir aber auch gut durchgekommen. Und haben es dann bis zu dem Checkpoint 4 geschafft. Und ich habe dann an dem Checkpoint 4, glaube ich, 7 Minuten Powernap gemacht. Der Matt geholt und sind jetzt in der Gesamtwertung auf 2. Jetzt lass mal richtig Gas geben. Und das gibt dir dann mental nochmal so einen richtigen Schub. Und wenn dann die, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so, bis dann Tageslicht kommt, und mit Tageslicht ist dann die Müdigkeit erstmal weg, und dann ist, wie der Flo sagt, an dem dritten Tag hält dich dann die Strecke wach, weil das ist echt nochmal ein Brett. Und es hat dann, also wir sind in Kigali angekommen, kurz vor 5 Uhr abends. Also es hat wirklich einfach nochmal 12 Stunden gedauert, bis wir irgendwie da diese 200 Kilometer hinter uns hatten. Das war schon nochmal brutal, aber es hält einen dann zumindest wach und dann ist gut.
Und dann noch die letzten 2 Kilometer in Kigali über das legendäre Kopfsteinpflaster.
Ja, wir haben diese legendäre Strecke genommen, wo Evenepoel an Pogacar einfach mal vorbeigeflogen ist. Da sind wir auch hochgeflogen, Also zumindest im Geiste, wenn man es gefilmt hätte, wahrscheinlich nicht mehr ganz so dynamisch, aber gefühlt haben wir uns definitiv
bist eben du in der Pool. Mit Pogacar angefeiert worden und hast dann dich schon ja, so
exakt.
Gefühlt. Ne?
Exakt.
Hast du noch irgendwie signierte Trinkflaschen auf der Zielgeraden verteilt? Vielleicht werden wir...
Nein.
Irgendwann in den nächsten Jahren, dass die Fans dann, weiß ich nicht, Radlfahrer mit Uber anfeiern oder so.
Sehr schön, also man hört es raus, die Begeisterung für das Land ist ungebrochen, es ist wirklich sehr, sehr cool, kann ich wirklich jedem nur empfehlen und noch einmal hervorstreichen, dass es da überhaupt keine Sicherheitsbedenken gibt. Das ist ein autoritäres Regime, das sich mit seinen Nachbarn, na warte, sage ich nochmal, Blödsinn, so. Und möchte nur noch einmal herausstreichen, dass es da überhaupt keine Sicherheitsbedenken gibt. Das ist zwar ein autoritäres Regime, aber das Land selber ist sehr, sehr sicher.
Ja.
Jetzt wart ihr insgesamt auf Platz 2, das gibt's relativ selten, oder? Hat es sowas überhaupt schon mal gegeben? Bist du da historisch irgendwie ein bisschen sicher, dass ein Zweierteam so weit vorne ist?
Ich kann es jetzt nicht mit 100%iger, also ich habe keinen großen Research gemacht, aber ich bin bei dir, das ist allenfalls sehr, sehr selten. Und alles andere als an der Tagesordnung. Also für uns einfach super gelaufen. Und in Anbetracht der Tatsache, also wir haben danach natürlich auch irgendwie so ein bisschen drüber philosophiert und so ein bisschen geschaut, was hätten wir besser machen können und was hätte man verbessern können. In dem, was wir gefahren haben, also in den 60 Stunden, die wir gefahren haben, haben wir locker irgendwie 4-5 Stunden gefunden, die wir noch raus optimieren können oder hätten können, ohne irgendwie uns groß das Bein auszureißen. Gar nicht irgendwie drum, um zu spekulieren, wo hätte man landen können, weil das macht ohnehin keinen Sinn, weil irgendwelche Rahmenbedingungen können sich immer ändern. Aber so ein bisschen, wir haben gemerkt, wenn wir mehr die Vorbereitung ernst genommen hätten und auch die Zielsetzung noch mal ein bisschen ernst genommen hätten, was so Gesamtwertung oder so anbetrifft, dann wäre da vielleicht auch noch die ein oder andere Möglichkeit gewesen, sich einfach mehr zu strecken. Weil wie gesagt, also dieser Stopp an Checkpoint 3, den wir gemacht haben, der war halt pure, ach ja, jetzt gibt's irgendwie nichts mehr zu verlieren, groß irgendwie in der Pers-Wertung, einfach weil wir Gesamtwertungen nie so als wirkliches Ziel hatten. Wenn man ein Ziel hat und verfolgt, dann ist das vielleicht auch nochmal beim Erreichen was anderes. Aber man kann es ja wieder probieren.
Aber es gibt sowieso, gerade unsupported, niemals den Moment, dass du nach dem Rennen sagst, hey, es ist alles nach Wunsch gelaufen. Das ist eine völlige Utopie. Also das gehört einfach dazu und ich finde, das macht es im Nachhinein so schön, wenn man drüber reden kann, Geschichten austauschen kann, wo ist bei dir was dazwischen gekommen, wo hast du deine, weiß ich nicht, Problemchen gehabt oder mit welche Unvorhersehbarkeiten hast du umgehen müssen. Wenn man über das nicht mehr reden kann, dann macht es ja die halbe Freude im Nachhinein, oder?
Ja, exakt, exakt.
Sehr schön. Also du hast gesagt, du startest in 2 Wochen, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist es nochmal eine Woche.
Ja, genau, auf das wollte ich jetzt auch nochmal hinkommen. Ich habe es mich dann im Nebenbei schon aufgeschrieben. Am 26.03. kommt der Podcast raus und der Start beim La Garba ist
am 27.
Am 27. Das heißt, alle, die uns heute zuhören, drucken dir ganz, ganz fest die Daumen und sehr hoffentlich cool. Mir auch ein bisschen, weil am 31.03. geht das Unknown Race los. Und irgendwo dazwischen, also wenn du im Ziel bist und die kurz vorm Start haben, gesagt, soll sie zumindest ein High Five ausgehen irgendwo oder eine ja. Gemeinsame lockere Ausfahrt oder vielleicht gemeinsam essen gehen oder so.
Exakt, ja. Das kriegen wir hin.
Sehr cool, ja. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Nochmal auch für mich so ein Trip down Memory Lane, ein bisschen in Erinnerung schwelgen von Ruanda. Das war echt ein cooles Erlebnis und ja, danke, dass du da warst heute.
Danke für die Einladung, Jungs. War eine Freude.
Bis bald. Ciao.
Auf bald. Servus.
Ciao.